ich habe gedacht, ich mache es heute mal anders als normal. Normalerweise erzähle ich die Geschichte immer nur. Ich lese sie euch einfach tatsächlich mal vor. Johannes 2, 1 bis 11. Und wenn ihr gucken wollt, ob ich Fehler beim Lesen mache, dann könnt ihr hinter mir mitlesen. Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Maria, die Mutter Jesu, war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Mist. So, das ist immer schlecht. Maria sagte zu ihrem Sohn, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, und jetzt ist er böse zu seiner Mama, so viel Kommentar schon mal, schreib mir nicht vor, was ich zu tun habe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Ist auch schon mal spannend, ne? Also mit anderen Worten, ich mache hier garantiert nichts und Maria geht dann trotzdem zu den Dienern und sagt, er macht schon was, lasst euch drauf ein. Nun gab es im Haus sechs steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschung, die das jüdische Gesetz verlangte. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Also im Durchschnitt wahrscheinlich 600 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Dieser probierte den Wein, der vorher Wasser gewesen war. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und warf ihm vor, jeder biete doch zuerst den besten Wein an und später, wenn alle Gäste schon längst betrunken sind, kommt der billige Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Dieses Wunder geschah in Kana. Dort in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten so an ihn. Das ist also das erste offizielle Wunder von Jesus. Und ich habe ganz, ganz viele Fragen und habe gedacht, ich gebe euch einfach erstmal so ein bisschen, ich erzähle die Geschichte nochmal nach und gebe euch so ein bisschen geschichtlichen Hintergrund, weil der ist wichtig, nicht wahr, Rainer? Ja, ganz, ganz wichtig. Genau. Also ihr müsst euch vorstellen, in dem Dorf, das war eine Dorfhochzeit, damals war das so eine Riesensache. Und ihr als Dorf, ihr freut euch schon die ganze Zeit darauf, dass jeden Moment wird es jetzt losgehen und wir werden eine Hochzeit zusammen feiern. Das hat vor einer Weile eine Verlobung gegeben. Das war total cool. Das war schon eine riesengroße Feier. Und jetzt soll's losgehen. Und ihr wisst, dass es bald losgeht, weil bei der Verlobung da hat der Bräutigam seiner Braut ein Versprechen gemacht. Und er hat gesagt, ich werde hingehen zum Hause meines Vaters, um dir eine Stätte zu bereiten. Wir haben ja bestimmt Bibelkenner hier, ne? Weiß einer, wo das sonst noch mal in der Bibel vorkommt? Was? Nee? Falsch. Das ist das Versprechen, was Jesus uns Menschen gegeben hat. Kein Bibelkenner, fürchterlich. Das ist das Versprechen, was Jesus uns gegeben hat. Er hat gesagt, ja, ich werde hochgehen in den Himmel und ich werde euch eine Stätte bereiten. So, es ist genau, da kommt das her, so, ne? Ah, genau, wusste ich doch. So, gut. Dann hat der zukünftige Bräutigam angefangen, dieses Haus zu bauen. Und das lief damals tatsächlich so, dass er wahrscheinlich das Haus seiner Familie genommen hat und hat da so einen Anbau dran gebaut. Und deswegen hast du so ganz komische Häuser da gehabt, wenn die viele Kinder gehabt haben, so, ne? So Oktagon und so überall ist irgendwie was dran. Da hättest du Spaß gehabt als Architekt, denn genau. Und wir alle, die jetzt damals da gelebt hätten, wir freuen uns total auf diese Hochzeit. Weil da haben wir die Garantie, dass es was zu essen gibt. Das ist so eine Zeit, wo die Leute wirklich arm waren und die haben am Morgen nicht gewusst, ob sie abends irgendwie was zu essen haben. Aber bei der Hochzeit, das wird richtig gut so, ne? Und wir haben dann immer geguckt, wie weit ist er denn jetzt mit seinem Haus? Und dann hast du so kalkuliert im Kopf, noch 3-4 Tage, dann ist es bestimmt soweit, ne? Und dann kommt tatsächlich dieser Tag und da hat der beste Freund, der Trauzeuge, der hat dann irgendwie einen Pott genommen oder eine Rassel oder irgendwie was, der hat alle aufgeweckt. Und dann wusstest du so, jetzt geht's los, jetzt kommt endlich diese Hochzeit. Das war damals irgendwie so Tradition, der war tierisch laut und yeah. Die Hochzeit wird vollzogen, die Brautjungfern, die stehen da alle rum und die begrüßen dich und so weiter. Und wir alle kommen und heute ist der Tag, wo gefeiert und getrunken und gegessen wird. Da freut man sich tierisch drauf. Ich war ja vor 12 Jahren das erste Mal in Uganda. Und ich werde nie diese Szene vergessen. Da war so eine kleine, dürre Frau. Die hatte keine Zähne mehr. Aber die hatte vor sich so einen Teller. Und das glaubst du nicht. Der war so hoch gefüllt. Und weil die vorher wahrscheinlich ewig nichts gegessen hatte, so, ne? Und die lief da mit ihrem Teller und dieses Lächeln, das werde ich nie im Leben vergessen. Die hat jetzt so über alle 4 Backen gegrinst, ne? Und war so fröhlich da mit ihrem Riesenteller. Und das war so ungefähr die Idee von diesen Hochzeiten, da wurde richtig, richtig, richtig gefeiert. Genau, und ja, also es wird dann gefeiert, es gibt Wein bis zum Abwinken. Der Trauzeuge, der hat das, der ist so ein bisschen so Master of Ceremonies, der führt da so durch die Sachen, was da so alles geht. Und dann ist da auf einmal kein Wein mehr. Super, super peinlich für wahrscheinlich sehr, sehr arme Gastgeber, die so ihr letztes Geld da irgendwie zusammengekratzt hatten, um diese Hochzeit da auszuführen. Und manchmal sind ja Mütter so, dass die immer so eine Ahnung haben, wenn irgendwo was schief läuft. Und dann gehen sie da auch total rein. Und Maria, die merkt, dass da irgendwie was schief läuft und die taucht dann bei Jesus auf. Und sie sagt ja dann im Prinzip, ja, das ist die Frage. Ist das eine Frage? Ist das eine Feststellung, was sie da macht? War das jetzt so ein pures Statement oder irgendwie nur eine oder war das schon eine Aufforderung, was sie mit Jesus macht? Also wir reden ja auch so manchmal miteinander, ne? Ist dir schon mal aufgefallen, dass deine Unterhosen überall rumliegen? Was wäre die richtige Antwort? Ja. So, ne? Genau. Ist dir aufgefallen, dass schon lange keiner mehr den Abwasch gemacht hat? Die logische Antwort wäre ja. Die richtige Antwort wäre wahrscheinlich, ich mache da irgendwie was. Ich reagiere drauf, weil das war eine Aufforderung. So, das habe ich jetzt gesehen. So, ne? Und Jesus versteht das als Aufforderung und der hat da keinen Bock drauf. Und ich habe noch nie, vielleicht könnt ihr mir ja aushelfen, ich habe da noch nie eine richtig gute Erklärung für gefunden, warum er da so unverschämt zu seiner Mutter irgendwie reagiert. So, ne? Also im Originaltext steht da tatsächlich sogar, lass mich in Ruhe, Frau. Ich bin jetzt noch nicht dran. Was soll das? Aber Maria scheint das auch alles nicht zu stören. Die geht einfach los und sorgt dafür, dass es gemacht wird, so, ne? Also sie geht davon aus, dass er irgendwie was macht. Das ist eine komische Art, irgendwie zu kommunizieren, die ich nicht richtig verstanden habe, so, ne? Vielleicht war Jesus erster Gedanke, also mein erstes öffentliches Wunder habe ich mir anders vorgestellt. Vielleicht ist er deswegen so scharf, so, ne? Vielleicht haben die einfach damals so miteinander geredet. Also ich habe wirklich keine Ahnung, warum die so miteinander reden. Auf jeden Fall versteht Jesus es als Aufforderung und weil er ein guter Sohn ist, tut er das, was seine Mama ihm sagt. Pale, hast du aufgepasst? Weil er ein guter Sohn ist, tut er, was meine Mama ihm sagt. Aber er flaumt sie vorher auch erstmal an. Also das gehört auch dazu. Hast verstanden, ne? Er flaumt sie davor auch erstmal an. Genau. Ja. Ich weiß es auch nicht, genau. Genau, und dann macht Jesus dieses Wunder und es ist irgendwie, wie er das Wunder macht, ist irgendwie unverantwortlich. Und ich will euch mal zeigen, wie unverantwortlich das war. Pale, wo wir gerade über dich reden und deine Mutter, kommst du mal kurz nach vorne. Weißt du, was Merlot ist? Das ist eine Rebsorte. Merlot. Hast du schon mal Merlot getrunken? Ja, wir schauen mal. Darfst du zu Hause sowas trinken? Genau, also Jesus ist dann, Jesus hat dann auch hier, yay, probier mal, ist der beste Wein, den ich je hatte. Wer findet das jetzt einigermaßen unverantwortlich? Finde ich gut, ja. Dann bin ich scheinbar ein bisschen so wie Jesus, ne?
Ein Wunder.
Was sagst du, schmeckt?
Ja, ist etwas bitter.
Ist etwas bitter. Ja, ist so, aber gewöhnst dich dran. Ja, genau. War Traubensaft. Ja, also nur, dass du da heute Nacht schlafen kannst und so weiter. Nochmal Prost, aber du kannst ruhig mitnehmen. Aber war direkt Saft. Also, aber war tatsächlich ein Merlot, aber ohne Alkohol, ne? Ja. Nur, dass wir es mal geklärt haben. Na, und Jesus macht jetzt 600 Liter davon. Das ist eine Menge. Und dann den allerbesten. Das gibt so Wein-Nerds, die haben gesagt, so ein guter Wein fängt bei ungefähr 30 Euro an. Wusste ich auch nicht. Ja, dann hat er so zwischen 25 und 28.000 Euro Wein gemacht. Für Leute, die ja sonst nichts haben. So, ne, ist irgendwie, das macht irgendwie macht das keinen Sinn. Also die haben den Unterschied nicht gemerkt. So, ne? Und das sagt ja dann auch, dass das ist ja der Vorwurf an den Bräutigam. Du haust hier diesen teuren Wein raus, das schmeckt sowieso keine Sau mehr, ne? Die haben alle einen Tee und da schmeckt keiner mehr den Unterschied, ob das jetzt, da hätte jetzt auch billigen Fußel irgendwie hinmachen können. Und Jesus macht 600 Liter, 28.000 Euro besten Wein. Und ich habe so viele Fragen und die habe ich mir alle aufgeschrieben. Ist Jesus unverantwortlich? Frage. Und wenn Jesus so ist wie, wenn Gott so ist wie Jesus, ist Gott unverantwortlich? Da haben sich garantiert irgendwelche Leute ein zu viel getrunken und so weiter. Ne? Dafür ist Gott verantwortlich, wenn die Geschichte so stimmt. Zweite Frage, hätten die überhaupt den Unterschied gemerkt? Nee, zwischen billigen Wein und teuren Wein. Er hätte auch billig Wein machen können, das wäre ja noch irgendwie okay gewesen, so, ne? Genau. Ja, Gourmetwein für total verarmte Menschen, ist das irgendwie wie Perlen vor die Säue werfen, so, ne? Habe ich mich gefragt. Hat Jesus seine Mama stolz gemacht? Ist Maria danach herumgelaufen, das war mein Sohn Jesus und so weiter, war der Wein nicht gut und Jesus, nein, mein erstes Wunder sollte doch nicht. Ist das irgendwie passiert? Keine Ahnung. So, ne? Zieht sich so ein Wunder für den Sohn Gottes als erstes öffentliches Wunder? Ja, weil es in der Bibel steht, muss es so sein, dann ist es ja gut, aber ich hätte es ja nicht gemacht. Genau. Was sagt das Ganze über Jesus aus und damit dann auch über Gott? Weil Jesus ja gesagt hat, ich zeige euch, wie Gott ist, dann guckt auf mich. Welche Begriffe passen in dein Gottesbild? Das ist mal das Nächste. Wenn du an Gott denkst, denkst du denn, Gott mag Spaß, Gott ist ein Genießer, Gott ist hilfsbereit, das vielleicht. So, ne, deine Gefühle sind ihm wichtig, weil ihm war das total wichtig, dass sie nicht so peinlich berührt sind. Hast du schon jemals gedacht, dass Gott unverantwortlich ist? Melanie hat gedacht, ich wär's. Ja, genau. Verwöhnt Gott Arme? Ist Gott verschwenderisch? All diese Fragen. Und ich habe mir mal drei Sachen rausgesucht, die einfach mit mir resonieren. Und wenn eine davon was mit euch zu tun hat, dann freue ich mich. Ja. Das erste ist diese Idee vom Partygott. Das erste Wunder ist, Gott sorgt dafür, dass so eine Party weitergeht. Ne, das und ich möchte mal ein Zitat vorlesen. Das ist von Leonard Sweet. Das ist so ein postmoderner Schriftsteller. Und den fand ich total gut, als postmodern in war. Jetzt sind wir schon viel, viel weiter, aber Und der hat mal Folgendes in einem Buch gesagt. Als ich 17 war, habe ich mich vom Christentum abgewandt. Manche können das genaue Datum, die Uhrzeit ihrer Bekehrung angeben. Ich kann dir Datum, Ort und die Uhrzeit meiner Abkehr sagen. Sonntagmorgen, großer Saal, beim Lied Softly and Tenderly. Schönes Lied. Es war das prägendste spirituelle Erlebnis meiner Jugend. Während ich die Orgel beim Pine Grove Free Methodist Camp Meeting spielte, mein Date, die Tochter des Superintendenten, die saß in der ersten Reihe, da dachte ich über die christliche Religion nach. War ich, habe ich gemacht, bin ich jetzt raus. Lass mich das Leben eines Heiden versuchen. Manche sehen wilden Hafer, ich pflanzte eine Prärie. In diesen Jahren schloss ich mich ja den Gottlosen an. Ich entdeckte, dass der Sinn und der Zweck des Lebens auf viele Arten gefunden werden kann. Es gab unzählige Freuden in Zeug, in Dingen, der Freude selbst. Lassen wir uns nicht täuschen, der Hedonismus bietet ein durchaus sinnvolles Glaubenssystem. Was meine Abwendung entfachte, war der Beerdigungscharakter der Kirche. Ihr Hang zum Spießigen. Christen versauern in ihrem eigenen Saft. Ihr essig-saurer Gesichtsausdruck erschöpfte mich emotional. Das Beste, was ich sagen könnte, war, im Großen und Ganzen waren christenfreundliche Menschen mit schlechter Stimmung. Hat er recht? Nein. Hier bei uns ja ganz anders so, ne? Obwohl, wo ich das auch schon erlebt habe. Und aber was ich gedacht habe, als ich das gelesen habe, war, dass wie du Gott siehst, das färbt ja auf dich ab. Das ist wahnsinnig wichtig. Und diese Idee, dass Gott Spaß macht, die ist vielleicht wichtiger, als wir manchmal denken. So, ne? Das war der erste Punkt, der mit mir resoniert hat. Gott, der Jesus, der Partygott. Und der zweite Punkt, der was mit mir gemacht hat, den ich hier gesehen habe, ist die Unverantwortlichkeit Gottes. Stell dir mal vor, du bist im Urlaub. Du bist in irgend so ein ärmeres Land gefahren, wo aber so wahnsinnig viel Sonne ist und es ist wahnsinnig schön da. Und jeden Abend seid ihr in so einem Restaurant und ihr esst da und es ist fantastisch. Und ihr habt immer den gleichen Kellner und ihr ist auch bewusst, dass der Kellner, der geht dann abends in seine Slums irgendwie zurück. Also der hat nicht so wahnsinnig viel Kohle, aber der ist so freundlich und der ist so lustig. Und ihr genießt jeden Abend. Jetzt ist der letzte Abend und jetzt machst du was total untypisch für einen Deutschen. Du holst ein richtig tierisch großes Trinkgeld raus, weil du ihm mal was Gutes tun willst. 20 Euro. Ja, genau. Wir haben ja, es gibt ja einmal Realität und dann gibt's ja auch so unsere Träume, ne? Und in deinen Träumen wird dir jetzt so ganz unterwürfig sagen, oh, vielen Dank, das ist so wahnsinnig schön. Jetzt kann ich endlich mal mit meiner Familie essen gehen und hervorragend und ich freue mich so. Sagt er aber nicht. Realität ist manchmal echt mies, so, ne? In der Realität, also in Wirklichkeit, sagt er, oh, wie cool. Jetzt kann ich mit meinen Kumpels heute Abend mal richtig mich besaufen gehen. Das wird total gut. Und wenn noch so ein bisschen Geld übrig ist, vielleicht kann ich mir sogar so eine Dame besorgen. Weißt ja, was ich meine. Und dann grinst er dich so schleimig an. Und alles in dir will ihm die 20 Euro wieder aus seinen schleimigen Händen rausreißen. Und du bist stinksauer und Perlen vor die Säue und unverantwortlich. Was habe ich hier gemacht? Jetzt mache ich was, dass ihm das sogar schlechter geht als vorher. Und ich habe das. Ich bin halt so eine Person und so weiter. Ne? Und Jesus scheint das egal zu sein, was wir mit seinem Geschenk machen. Er schenkt ganz, ganz groß und dann lässt er es los. Und das hat mit mir doll resoniert. So wenn ich was für andere Leute mache, dann wünsche ich mir total, dass die richtig reagieren, dass es alles gut wird. Ich habe das in meinen Träumen und wenn das nicht klappt, dann werde ich richtig böse manchmal so, ne? Und Jesus gibt das ab. Und ob die sich da mit seinem Superwein da besaufen, das ist nicht seine Sache. So, er verschenkt sich einfach nur. Und das finde ich, diese Unverantwortlichkeit, die finde ich echt schön. Die macht was mit mir. Einen habe ich noch. Verschwendung. Das Ganze war ja irgendwie Verschwendung. Ruhig mal verschwenderisch Freude verbreiten. 28 Euro Wein für eine Dorfparty. 600 Liter teuren Wein für Leute, die den Unterschied nicht gemerkt haben werden. Ja, genau. Warum habe ich da ein Kriegsschiff? Vor ein paar Jahren waren Lolli und ich auf so ein Kriegsschiff eingeladen worden. Das Militär Kiel, da legte dieses Kriegsschiff an, hat uns eingeladen, so einen Gottesdienst auf zu diesem Kriegsschiff zu halten. Und das wurde mir irgendwann bewusst, als ich stand da mit meiner Gitarre und dann guckte ich nach rechts und mein Rucksack hing über so einem Torpedo. So, das war schon irgendwie skurril. Und das war ein ziemlich großer Deal. So, es war eine ziemliche Ehre, da jetzt Musik machen zu dürfen. Und unser Kumpel Christian hatte uns halt eingeladen und wir hatten da ziemlich viel für geprobt und so weiter. Und das war so ein Tag, da ging alles schief. Kennt ihr so eine Tage, wo alles schief geht? So, diese Proben hätten wir uns total schenken können. Als wir da kamen, kam Sturm auf. Also es war schon fast Tornado ist übertrieben, aber es war schon ziemlich, und der, auf jeden Fall, wenn du da standst, es regnete wie Sau und der Regen kam von allen Seiten. Er kam von vorne, er kam von hinten, von oben, von unten. Und dann haben sie diese glorreiche Idee gehabt, die Stühle, die würden ja irgendwie wegfliegen, dann haben sie keine Stühle dahingestellt, sondern dann haben sie, da mussten alle Matrosen in Reihe und Glied zwischen den Kriegsschiffen auf diesem Steg da stehen. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, so die Soundanlage, die funktioniert nur bedingt bei dem Wetter. So unsere für die Musik, die ging noch einigermaßen. Und da hat der Admiral gesagt, der sie da alle hingestellt hatte, ich brüll die jetzt einfach, ich kann brüllen. Und dann standen die da alle für diesen Gottesdienst, alle so da. Und dann brüllte er sie tatsächlich in Reih und Glied. Und das war dann ganz, ganz witzig, weil dann die Priester und Pastoren dachten, dass sie jetzt auch brüllen müssen. Die haben jetzt auch kein Mikro verwandt, aber die konnten nicht brüllen. Was jetzt richtig kacke für uns beide war, weil die haben immer irgendwelche Sachen, solche Lesungen gemacht und zwischen den Lesungen, das war alles abgesprochen, sollten wir dann irgendwie einen Vers singen. Aber wir wussten immer nicht, wann ihre Lesungen anfangen und wann die aufhören, wir haben nichts gehört. Ich stand die ganze Zeit nur mit meiner Gitarre immer irgendwie so da, dass ich nicht ständig Wasser in die Gitarre reinkriege von der Seite. Die armen Matrosen mussten da so stehen und so eine Dreiviertelstunde so einen Gottesdienst da überstehen. Das war alles so anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Und alles in meinen Gedanken war wirklich, also was ich wirklich gedacht habe, darf ich nicht sagen, weil es nicht jugendfrei ist, aber im Prinzip habe ich gesagt, ihr könnt mich alle mal. Wenn dieser Mist hier vorbei ist, bin ich hier raus. Und so eine Verschwendung, so ein Blödsinn. So, ne? Und wer hat sich diesen Mist ausgedacht? So, ne? Und dafür haben wir uns vorbereitet. Jetzt hatte ich aber die Woche davor, das ist jetzt ungelogen, hatte ich über den verschwenderischen Gott gepredigt. Diese Geschichte vom Seemann. Also den mit A-Umlaut, nicht den mit Doppel-E. Ne? Der Seemann, der überall seine Körner da hinschmeißt und einiges fällt auf guten Boden, aber das meiste, dem ist das alles egal, der schmeißt es auch unter die Dornen und wer weiß was. Und du denkst eigentlich, was für ein Idiot ist das denn? Und dann findest du hinterher raus, ja, das ist Gott. Also kann kein Idiot sein, das wäre dann falsch. Gott ist einfach verschwenderisch und der tut einfach Gutes. Und ich hatte darüber gepredigt, dass man das einfach auch manchmal annehmen muss, so, ne? Dass manchmal diese Umstände, die kannst du manchmal nicht regulieren. Deine Aufgabe ist, so freudig wie möglich einfach dein Bestes zu geben. Und in dem Moment habe ich mich für Freude entschieden. Und das ist manchmal echt schwer. So, ne? Also in dem, und ihr kennt das, als Lehrer kennst du das. Du hast dich total vorbereitet und gerade an dem Tag sind die alle so mies drauf und du hast keinen Bock und du willst hinschmeißen. Als Eltern, als Liebende, als jeder, der in der Beziehung ist, kennt das. Musiker kennen das, ne? Du hast dich tierisch auf so ein Konzert vorbereitet und dann sitzen da 5 betrunkene Leute. Und du musst dich entscheiden, mache ich jetzt. So, ne? Und das, was ich so wahnsinnig schön an Jesus finde, ist, der macht einfach. So, ne? Und in diesem Fall war dann auch, ich war nachher so froh, dass wir uns dafür entschieden haben. Als in dieser Gottesdienst, dieser klägliche Gottesdienst, der endlich fertig war, dann kamen irgendwie 8 Matrosen und haben uns unser Zeugs wieder ins Auto gepackt, weil die sind sehr höflich, Matrosen, ganz, ganz anders als hier. So, ne? Und dann kam ein Matrose, der hat uns dann rumgeführt zu den Schiffen. Und der hat dann ausgedrückt, er sagt, normalerweise ist hier immer so ein Gottesdienst, ist immer so eine miese Orgelmusik und endlich mal so richtig gute Musik. Und ich wäre dann, ja, wenn du wüsstest, was wir wirklich gekonnt haben, hätten können und so, ne? Und aber der war total fröhlich. So, und hat uns, oh, wie toll das alles war. Und der stand da, das war einer von denen, die so im Sturm da standen. Und dann hat er uns auf die verschiedenen Schiffe geführt und überall gab es so Essstände und wir saßen ja mit ganz tollen Menschen zusammen und haben da gegessen. Und ich war an dem Tag, ich war so froh, dass ich mich für Freude entschieden hatte. Mir war ganz anders, ich wollte alle zusammenschreien. So, ne? Und ich hätte gar kein Zusammenschreien, konnte keiner irgendwas dafür. So, ne? Und das finde ich total gut an dieser Geschichte. Was da jetzt genau passiert, das kannst du alles nicht regeln. Aber ich möchte einfach lernen, mich immer wieder einfach zur Freude zu entscheiden und nicht ständig rum zu motzen. Und einige von euch haben da richtig gute Geschichten. Fragt mal Michi, der hat eine total gute Geschichte über seinen Umbau gerade. Und wenn euch die interessiert, fragt ihn nachher beim Kaffee trinken so. Ne? Wie beende ich das Ganze? Jetzt mal, ja, das war die nächste. Das war die falsche. Mach mal noch einen weiter. Sehr gut. Was am allermeisten mit mir resoniert, ist einfach so diese Idee, ich liebe diesen Gott, der so total anders ist, als man denkt. Der sein erstes offizielles Wunder, wo der Wein macht, dass Leute Spaß haben, dass die Party irgendwie weitergeht. Und so Gott lieben ist ja eine Sache, ich mag den Typen einfach. Und vielleicht ist das manchmal sogar wichtiger, als Gott lieb zu haben. Wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, dass ihm das wichtig war, dass da so eine verarmte Familie, dass er dir ganz viel Ehre gegeben hat. Die haben ja alle gedacht, dass die den guten Wein rausgetan haben, so, ne? Und er hat das selber, er hat sich da gar nicht so ernst genommen und er sorgt dafür, dass die Party weitergeht und er ist manchmal unverantwortlich und er traut mir Sachen zu, der traut uns Nasen zu, das ist ja auch unverantwortlich. Ja, ne? Guckt euch mal an. Der traut uns zu, dass wir die Welt verändern. Das ist unverantwortlich. Das ist absolut unverantwortlich. Wie kommt der auf so eine Idee? Das hätte er doch besser planen müssen. Aber irgendwie liebt er uns so sehr, dass er sagt, die habe ich so wahnsinnig begabt. Die schicke ich jetzt los und die machen jetzt was. Und das wird total Spaß machen. Und einige, die werden sich dann auch mal ein zu viel gönnen und so weiter. Ist alles nicht so wichtig. Ich glaube, dass diese Party gefeiert werden muss. Mit ganz viel Ehre, mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Spaß. Und ich liebe Gott, aber ich mag den Typen einfach. Total klasse. Amen.